Hallo zusammen und willkommen zu dieser Podcast-Folge. Einmal zu uns, ich bin Binta.
Ich bin Merit.
Und wir beide studieren momentan im dritten Semester Internationales Politikmanagement an der Hochschule Bremen. Und heute werden wir ein kleines Interview führen mit einem Alumni aus diesem Studiengang. Und hierfür hat sich netterweise Herr Nicolas Besser bereit erklärt. Nicolas ist Berater im Sektorvorhaben Klima zum Thema der NDC-Partnerschaft bei der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, also der GIZ. Was genau das bedeutet und was seine Aufgaben sind, erklärt er uns gleich. Also, hallo Nicolas, schön, dass du da bist und danke, dass du die Zeit genommen hast.
Ja, hi Binta, hi Merit. Vielen Dank für eure Einladung. Schön, dass ich hier sein kann.
Ich würde sagen, wir starten gleich mit der ersten Frage. Erinnerst du dich noch, warum du dich für den Studiengang entschieden hast?
Vielen Dank für die Frage. Genau, ich wollte in Bremen bleiben. Ich hatte mich schon während des Abiturs auf Politik eingeschossen und fokussiert, hatte Familie und Freunde in Bremen und war damals dann auch noch nicht bereit, sozusagen irgendwie alleine den Schritt in die weite Welt hinauszugehen. Für die Hochschule Bremen habe ich mich dann vor allem entschieden, weil mir das persönlicher, charmanter und weniger anonym erschien, als an der Universität Bremen beispielsweise Politikwissenschaften zu studieren. Ich hatte mich damals für beides beworben und als ich dann die Zusage erhielt für die Hochschule, habe ich mich dann auch so aus dem Bauchgefühl direkt dafür entschieden.
Und was würdest du sagen, hat dir rückblickend so das Studium gebracht oder gibt es noch irgendwelche Sachen, mit denen du dich mit Freude zurückerinnerst, wo du denkst, ja, das hat mir wirklich geholfen jetzt im Nachhinein?
Also es hat auf jeden Fall ein sehr gutes Handwerkzeug vermittelt für das wissenschaftlich fundierte Arbeiten, vor allem auch im Team. Viele der Leistungsnachweise erfolgten ja teambasiert, zusammengewürfelt. Klar, oftmals hat man sich auch seine Lieblingskommilitonen ausgesucht, aber manchmal wurde man auch einfach in Gruppenarbeiten reingesteckt. Und man musste sich auch immer wieder auf neue Settings, auf neue Persönlichkeiten einlassen. Also ich glaube, es hat auch dadurch ungemein die Soft Skills trainiert, wo ich sagen würde, die kann ich heute im Arbeitsalltag immer wieder abrufen und anwenden. Also dieses Soft Skill, die Tools, die man so mitbekommen hat im Studium, die fand ich oder finde ich immer noch sehr hilfreich. Genau, insgesamt, ich habe auch das Gefühl, dass der Studiengang mich doch sehr gut auch auf den Berufseinstieg in der Politiksphäre, in der Politikbubble vorbereitet hat. Auch das sehe ich bei meinen Kommilitonen. Klar, die meisten haben danach noch einen Master drangehangen, aber auch schon dieses Bachelorstudium hat uns alle eigentlich ganz gut vorbereitet, in Verbänden anzuheuern, in Thinktanks, in politischen Stiftungen oder auch in Parteien direkt. Für mich persönlich, auch rückblickend, muss ich sagen, ich wollte mich schon früh spezialisieren in Richtung Klimapolitik, Klimaschutzmaßnahmen auf nationaler und internationaler Ebene. Und auch da genießt die Hochschule Bremen eigentlich einen guten Ruf, dass man grüne Themen, Nachhaltigkeitsthemen wurden immer großgeschrieben, nicht nur im Studiengang ISPM, sondern auch im weiteren. Und da hatte ich also schon früh die Möglichkeit, mir so einen Fokus zu setzen, weil Politik ist natürlich super breit, es gibt viele Policy-Felder und das war immer so ein bisschen, wollte ich früh als Steckenpferd ausbauen und dieser Studiengang gab mir auf jeden Fall die hervorragende Möglichkeit dafür. Genau, was war besonders, woran erinnere ich mich mit Freude zurück? Auch das hatte ich eben schon angedeutet. Also ich fand wirklich super, es gab eine sehr starke Gemeinschaft im Studienjahrgang in unserem Semester. Und ja, auch das ist sehr, sehr, sehr platt und das hört man immer wieder, aber gerade das Bachelorstudium ist schon sehr prägend auch fürs Leben und es haben sich bei uns auch wirklich viele Freundschaften fürs Leben daraus entwickelt. Wir haben auch heute noch die sogenannte Bremer Crew, die dann irgendwann alle geschlossen nach Berlin gegangen sind zum Masterstudium. Die besteht auch heute nach 10 Jahren noch weiter. Genau, auch vielleicht persönliche Zeit nur noch an der Stelle. Auch meine Frau habe ich damals im Studium kennengelernt, im Bachelor in Bremen. Von daher auch persönlich hat es sozusagen ganz hervorragende Entwicklungen und Ereignisse für mich mitgebracht.
Und du hast ja schon über die Soft Skills gesprochen, die du aus dem Studium mitnehmen konntest. Und ein großer Teil des Studiums ist ja auch unser Pflichtpraktikum. Weißt du noch, natürlich, du weißt es wahrscheinlich noch, aber wo hast du das absolviert? Und würdest du sagen, dass dir das auf beruflicher Ebene irgendwie geholfen hat, dich da zu orientieren?
Ja, definitiv. Ich glaube, das hat ja auch so ein bisschen diesen praxisbezogenen Charakter des Studiengangs ausgemacht. Dieses verpflichtende Praktikum, damals, glaube ich, im vierten Semester integriert im Curriculum. Das war sehr hilfreich, um das, ja, das Theoretische, was man sich angeeignet hat, das Gelernte dann auch gleich mal praktisch anwenden zu können. Wenngleich man natürlich sagen muss, dass, auch das kann man jetzt rückblickend sagen, man hat ein gutes Handwerkzeug mitbekommen durch das Studium, aber das Allermeiste ist halt Learning on the Job. Das ist natürlich auch so, aber das Pflichtpraktikum war auf jeden Fall ein Asset und hat einen Mehrwert für das Studium geboten. Ich hatte mein Praktikum damals bei Ausgestrahlt gemacht in Hamburg. Das ist eine Mitmachkampagne gegen Atomkraft. Das hatte ich in einem ganz spannenden politischen Zeitraum absolviert, von Mai 2011 bis September 2011. Das war insofern sehr spannend und eine heiße Phase, weil sich das Atomreaktorunglück in Fukushima erst kurz vorher im März 2011 ereignete. Und Ausgestrahlt hat dann zusammen in einem zivilen Bündnis riesige Demonstrationen, also Anti-Atomkraft-Demonstrationen organisiert, auf die Beine gestellt. Und damit sozusagen bottom-up, oder man kann sagen, dieses zivilgesellschaftliche Bündnis hat natürlich dann auch den Druck auf die Straße gebracht und gegenüber den politischen Entscheidungsträgern einfach nochmal deutlich gemacht, so jetzt, ne, worauf warten wir noch? Tschernobyl, jetzt Fukushima, wir müssen jetzt raus aus der Atomenergie, es ist keine sichere Energie. Es gibt Alternativen mit den Erneuerbaren. Genau, und dann kam ja auch sozusagen Mitte oder Ende des Jahres auch der politisch beschlossene Ausstieg aus der Atomkraft. Und wenn ich mich recht entsinne, dann müsste jetzt das letzte Atomkraftwerk oder die letzten, die noch laufen, Ende nächsten Jahres vom Netz gehen. Genau, also das, da hatte ich vom Timing her Glück. Das war dann super spannend.
Spannend, vor allem für uns, wo ja auch gerade das Praxissemester jetzt ansteht im nächsten Semester. Ja, um da einfach vielleicht nochmal anzuschließen, nach dem Praxissemester geht es ja auch direkt ins Auslandssemester, wo wir uns ja auch gerade für bewerben. Und da kannst du vielleicht einfach nochmal direkt weitererzählen, wie das für dich war, wo du da warst und ob dir das vielleicht auch nochmal in Sachen Eigenverantwortung oder Soft Skills, was du da vielleicht für dich mitgenommen hast oder ob du auch gemerkt hast, okay, ich arbeite lieber in Deutschland oder international, macht es mir auch Spaß zu arbeiten.
Ja, sehr gern. Genau, ich habe mein Auslandssemester in der Türkei, in Istanbul verbracht. Das war damals eine der Partneruniversitäten der Hochschule Bremen, Kultur University, eine Privatuni in Istanbul. Die Universität und die Qualität der Lehre in Istanbul an der spezifischen Uni, ohne jetzt allzu hart ins Gericht gehen zu wollen, die war eher unterdurchschnittlich. Es gibt in Istanbul, in der Türkei, zahlreiche öffentliche Universitäten, die eine sehr gute Qualität der Lehre anbieten. Privatunis hatte ich eher so, das war zumindest mein Eindruck, den ich damals gewonnen habe, dass die türkischen StudentInnen, die quasi über einen nicht ausreichend guten Universitätsabiturabschluss sozusagen verfügten und es nicht an die an die öffentlichen Universitäten und Hochschulen quasi gebracht haben, dass die sich dann quasi ja gegen doch eine recht saftige Semestergebühr bei so Privatunis so ein bisschen gewissermaßen einkaufen konnten und dann auch durchgezogen werden, um dann einen akademischen Abschluss am Ende in der Tasche zu halten. Und ja, das war ganz witzig. Also die türkischen Kommilitonen, die waren natürlich alle super nett und charmant und auch sehr engagiert und haben gerade Erasmus-Studentinnen ein sehr umfangreiches Willkommens- und auch Kulturangebot geboten. Also sie waren also super engagiert. Es hat auch viel Spaß gemacht mit denen, aber die haben auch keinen Hehl draus gemacht, so nach dem Motto, ja, hier, ich übernehme später von Mutti oder Vati eh das Unternehmen und ne, die wollen gerne, dass ich einen Universitätsabschluss in der Tasche habe, haben mich jetzt hier hingeschickt. Also man hat schon gemerkt, so die intrinsische Motivation für das Studium, das war vielleicht eine andere, ja, da wollte man quasi einfach nur so einen Haken dran machen, um die Qualifikation im Lebenslauf zu haben, aber die sozusagen die Perspektive, die war eigentlich schon ziemlich gesettelt und gesetzt. Genau, deswegen war es auch irgendwie ganz witzig zu sehen, dass die internationalen StudentInnen, die Erasmus-StudentInnen dann in eigentlich in jeder Klausur so ein bisschen die beste Note mitgemacht haben, weil wir haben uns da irgendwie so ein bisschen ins Zeug gelegt und genau, weil das war sozusagen im Vergleich zur Lehre an der Hochschule Bremen beispielsweise, ja, es war halt verhältnismäßig auch einfach, was sozusagen abgefragt wurde. Das vielleicht so zur Universität selber, aber insgesamt, wie gesagt, ein super, super nettes, super netter Staff auch sozusagen. Man wurde da wirklich sehr herzlich aufgenommen. Die waren sehr bemüht. Man hat sich sehr wohl gefühlt. Also wenn es um das Drumherum ging, dann war das auch ein tolles Erlebnis und auch ein super schöner Campus. Und genau, wenn man jetzt vielleicht den Anspruch hat, auch sozusagen in diesem Auslandssemester fachlich das meiste rauszuholen, dann würde ich vielleicht von der Uni abraten. Ansonsten, wenn es natürlich um die Stadt, um diese Weltmetropole geht, ein klasse Lebensgefühl und insgesamt auch das Auslandssemester hat bei mir sehr stark und enorm zur persönlichen Reife beigetragen. In einem fremden Land, mit einer anderen Kultur, mit dem Versuch auch Türkisch zu lernen, sich der Sprache so ein bisschen anzunähern. Klar, man konnte sich gut auf Englisch verständigen, gerade mit Kommilitonen. Im Alltag war es manchmal schon ein bisschen schwieriger. Ne? Da musste die Bestellung dann schon eher auf Türkisch laufen. Aber das war super spannend und aufregend. Für mich persönlich erst recht, weil das war so das erste Mal weiter weg. So ein bisschen raus von zu Hause und mal ein halbes Jahr im Ausland leben. Und von daher auf jeden Fall eine Erfahrung, die ich nicht hätte missen wollen und die mich, wie gesagt, in der persönlichen Reife enorm nach vorne gebracht hat, fachlich und in der beruflichen Orientierung jetzt weniger. Genau, aber man kann ja aus so einem Auslandssemester eben auch unter verschiedenen Aspekten ganz viel für sich dann auch rausholen. Und genau, also wenn es um die Stadt geht, damals ein extrem tolles Lebensgefühl. Mittlerweile, klar, die politische Lage hat sich dann irgendwann ein bisschen gekippt und ob ich jetzt heute mit dem gleichen coolen Vibe und Gefühl sozusagen in der Stadt ankommen würde, weiß ich nicht. Ist aber schwer, glaube ich, wenn man es nicht selber erlebt. Genau. Wie die Europäische Union, das Auswärtige Amt, das Umweltbundesministerium, aber auch die UN und Privatwirtschaft und Regierungen, die sozusagen Dienstleistungen und Angebote der GIZ nachfragen. Und die GIZ kooperiert bei ihren Maßnahmen und Tätigkeiten mit Unternehmen, mit zivilgesellschaftlichen Akteuren, mit wissenschaftlichen Institutionen und trägt zu einem erfolgreichen Zusammenspiel von Entwicklungspolitik und weiteren Politik- und Handlungsfeldern bei. Genau, das jetzt erstmal die allgemeinen Informationen zur GIZ. Genau, ich bin jetzt selber im Sektorvorhaben Klima als Berater tätig, rund um die Themen der sogenannten NDC-Partnerschaft. Unser Sektorvorhaben Klima berät die im BMZ ansässigen Klimareferate, vor allem das Klimakopfreferat zur Klimapolitik. Wir haben verschiedene Teams mit verschiedenen Schwerpunkten zu Minderungsmaßnahmen, Klimaschutz, zu Anpassung an den Klimawandel, zu Klimafinanzierung, zu Kommunikationsprodukten auch für das Bundesministerium. Und ich bin im Team mit dem etwas sperrigen Namen NDC-Partnerschaft, Mainstreaming und Länderarbeit. Und genau, ich bin eben für das Thema NDC-Partnerschaft zuständig. Die NDC-Partnerschaft ist eine globale Initiative mit knapp 200 Mitgliedern mittlerweile. Die wurde 2016 bei der COP22 in Marokko, Marrakesch gegründet, mitbegründet von auch BMZ und BMU. Das heißt, es ist so ein bisschen auch ein deutsches Baby, wurde aber auch mit weiteren Partnern wie beispielsweise der marokkanischen Regierung und WRI, World Resource Institute, mit Hauptsitz in den USA, mitgegründet und aufgebaut. Und das heißt, das, was ich sozusagen täglich mache, ist, das BMZ zur strategischen Weiterentwicklung dieser NDC-Partnerschaft zu beraten. Genau, im Kern geht es bei der NDC-Partnerschaft darum, das ist wie so ein großes Matchmaking- und Koordinierungstool, um Unterstützungsnachfrage der Entwicklungs- und Schwellenländer mit den Angeboten der Geberländer zusammenzubringen. Also um mal ein Beispiel zu geben. Wenn jetzt, nehmen wir mal Ruanda in Afrika, die wollten oder alle Länder mussten ja jetzt nach dem Pariser Klimaabkommen, müssen alle Länder alle 5 Jahre ihre sogenannten NDCs, also die Nationally Determined Contributions, ihre nationalen Klimabeiträge, updaten und möglichst ambitionierter ausgestalten, damit wir als globale Staatengemeinschaft auf den Pfad 1,5 Grad einschwenken. Ja? Damit sozusagen die globale Erderwärmung diese Grenze von 1,5 Grad gegenüber dem Temperaturlevel vor Industriezeitalter sozusagen nicht weiter ansteigt. Und dann kann Ruanda auf die NDC-Partnerschaft zugehen und sagen, für mein ambitioniertes Update meines NDCs brauche ich noch Unterstützung im Bereich der Identifizierung von weiteren Klimaminderungs- oder CO2-Minderungsmaßnahmen im Energie-, im Landwirtschaft- oder Verkehrssektor beispielsweise. Und dann kann man so ein, würde Ruanda diese Unterstützung bei der NDC-Partnerschaft anfragen und die NDC-Partnerschaft würde diese Anfrage weiterleiten an das große Netzwerk aus Geberländern und die Geberländer würden dann konsolidiert versuchen, diese Unterstützungsanfrage aufzunehmen und zu beantworten. Das heißt, Deutschland, Frankreich, Niederlande, UK, USA, die könnten dann alle ein Angebot machen. Und was die NDC-Partnerschaft dann macht, ist, die Angebote für den ruandischen Partner aufzubereiten, zusammenzubringen und dann koordiniert zu gucken, wer kann jetzt welche Unterstützung mit reinbringen, sodass man auch Synergien formt. Und das soll eben auch dazu beitragen, dass die Entwicklungszusammenarbeit unter den Gebern, unter den Durchführungsorganisationen koordinierter und effektiver abläuft. Dass es also nicht zu einer Doppelung von einem Angebot kommt, sondern dass jetzt der Partner, in dem Fall, in dem Beispiel Ruanda, davon profitiert. Er bekommt hier sozusagen maßgeschneiderte Unterstützung, die abgestimmt ist zwischen verschiedenen Gebern. Das eröffnet auch die Möglichkeit, natürlich spezifische Unterstützungslücken zu identifizieren und zu füllen. So, das ist sozusagen ein bisschen der Kern der NDC-Partnerschaft. Ja? Also ein globales Bündnis, ein Matchmaking-Tool, um sozusagen Unterstützung im Bereich Klima und Agenda 2030 dann eben zu bündeln. Und die Partnerländer profitieren davon noch eben durch zielgerichtete und auch teilweise eben auch durch mehr Unterstützung. Dadurch eröffnen sich auch nochmal neue Kanäle. Genau, jetzt habe ich dazu sehr viel gesagt. Noch vielleicht letzter Punkt, was ich dann so mache, damit ihr so ein bisschen, dass es greifbarer wird. Also wir betreiben eben Strategieberatung, das heißt, wir erstellen laufende Analysen zur Performance dieser NDC-Partnerschaft. Wir gucken, wie kann sich die NDC-Partnerschaft noch besser aufstellen, was sind sozusagen Zeitgeist-Themen, die sie aufgreifen muss. Deutschland sitzt eben auch im Steuerungskomitee, dafür erstellen wir dann Sachstände und wir machen auch Vorschläge sozusagen für Sprechpunkte, natürlich alles auf Basis der politischen Guidance des BMZ und eben auch des BMU, die sozusagen geteilt das voranbringen. Aber dann sind wir so, man kann sagen, wir sind so ein bisschen die verlängerte Werkbank, der verlängerte Schreibtisch und machen dann immer so den Erstaufschlag fürs BMZ. Und genau, das ist sehr dynamisch, sehr abwechslungsreich, aber auch dadurch sehr spannend.
Ein super spannendes Thema, wo man, glaube ich, echt noch 4 weitere Podcast-Folgen drüber machen könnte und zu diskutieren. Vielen Dank erstmal an dich, Nicolas. Danke, dass wir einen Lebenslauf von dir haben konnten, dass wir in deine Welt einblicken durften, dass du uns was erzählt hast, auch von deinem Studium, von deinen Erfahrungen. Wir hoffen, dass es allen interessierten Studierenden gefallen hat, dass ihr viel Infos damit mitgenommen habt und euch vielleicht für ISPM entscheidet und wir uns im Wintersemester sehen. Alles klar, danke dir.
Dankeschön.
Ich danke euch.